Ja, herzlich willkommen zum Digitec Podcast mit mir und Philipp Brüg. Zurück aus der Zukunft ist der Luca. Mhm. Weil wir vorher festgestellt haben, beim Zeitabgleich, dass er 10 Sekunden voraus ist. Hey Luca, wie ist es in der Zukunft?
Du, 10 Sekunden älter.
Man sieht es dran, man sieht es dran.
Weiss, aber wenn du so retro der Zeit gereist bist, bist du 20 Sekunden älter als mir oder nur 10?
Ah, ich bin noch nicht wach genug, um die Debatte.
10 ist für den... Für den Luca Brühl. Der Dominik ist auch da, dann mache ich heute die Vorstellung.
Ja, so.
ich bin ja schon drin. Ja, genau, der Simon ist immer noch in der Ferien. Und ich muss so meine Notizen wieder aufmachen, nachdem ich meine Maus vorher verloren habe. Mhm. Mein Mauszeiger. Heute ist alles komisch. Der Luca ist Zeit voraus, ich habe keinen Mauszeiger. Also jetzt habe ich wieder einen.
Sachen passieren, ich sage das. Hey, nach dem Finale von Loki von gestern ist alles aus der Rand und Band. Aber über das reden wir
noch. Das stimmt, die Zeit komplett nicht. Ja, gut, Stichwort. Über das reden wir nachher auch noch. Heute haben wir mal relativ viele Filme und ein wenige News. Wir reden zuerst über Netflix. Wir haben schon mal darüber geredet, aber jetzt hat sich die Gerüchte verdichtet, dass Netflix die Games zu Netflix kommen. Dann The WitcherCon können wir noch streifen. Dann haben Samsung und Google diverse Leaks, können wir die einzelnen packen und dann ganz kurz TikTok, gibt es noch etwas Interessantes zum Börsengang, mal etwas umgekehrt. Und dann im Big Screen eben Fast and Furious 9. Ich habe zuerst versucht, ohne dass ich gelesen habe, wie der Titel ist, weil die sind ja immer beknackter worden von irgendwie Fast irgendetwas zu Furious zu weiss nicht was. Und jetzt haben sie einfach noch so die Artikel, Kopf. Ja, siehst du. Deutschunterricht ist schon lange her.
Präposition ist aber auch.
Ich hatte noch einen besseren im Fall. Das ist im Fall nicht der Fast and Furious 9 ist nicht der Originaltitel. Der Originaltitel
Fast 9?
Der Originaltitel vom Film ist F9.
Ah ja, genau!
Doppelpunkt ja, The Fast Saga.
Ich hab's doch gewusst. Der ist ja viel besser. Egal, das nachher. Dann ist fast komplett der Gegenteil von Fast and Furious, nämlich No Sudden Move. Steven Soderbergh. Und genau, nachher nicht so schnell, dass die Vergangenheit in die Zukunft geht. Mit der Loki ist jetzt die erste Staffel fertig. Und ich habe noch Fear Street, wirklich noch eine interessante Horror-Trilogie auf Netflix. Und dann in der Spielecke habe ich noch Boomerang X, auch ein unglaublich hektisches Game. Aber komm, wir fangen an mit den News. Und genau, Netflix. Wir haben es im Podcast schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Zumindest einmal schon mal gehabt. Ich glaube, jetzt sind noch richtig Gerüchte gewesen. Jetzt wird es konkreter. Und zwar hat Netflix den Mike Verdu, wie auch immer, eingestellt. Und zwar, der ist vorher der Vice President bei Facebook gewesen, der sich für so Oculus-Sachen verantwortlich war. Vorher war der bei EA und bei Singa gewesen. Und ja, jetzt ist er der Vice President bei Netflix, der das ganze Gaming-Zeugs überwacht. Und Bloomberg hat da einen Artikel dazu geschrieben. Das Ganze soll innerhalb des nächsten Jahres soll das kommen. Und es wird dann integriert in Netflix, also ja, wie man es kennt. Und zwar so als eigene Sparte. Also wie Dokus oder Stand-Ups. Ich finde das fast das Interessanteste, weil was komplett fehlt in dem Artikel ist, wie funktioniert das genau?
Also das Ganze, wo das jetzt alles zum ersten Mal gehört, Netflix möchte auch Games streamen, nicht nur Serie und Film.
Aber eben das weiss man nicht. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, oder? Ja. Wie läuft das? Und von dem wäre ich jetzt auch ausgegangen. Das muss fast gestreamt werden.
Was sonst? Also,
ja, aber also entweder machen sie einfach einen Steam-Konkurrent, oder? Oder sie probieren Stadia einfach besser.
Ich sehe im Fall auch nur, ich sehe nur das. Es kann nur Stadia, es kann doch nur streamen sein. Ja. Sonst ist doch irgendwie der Netflix, wo du überall bekommst. Ja. Einfach komisch, oder?
Also da lehne ich mich wirklich auch aus dem Fenster. Ich behaupte einfach mal zu 99,9% wird das Netflix Stadia sein und nicht Steam nachahmen, weil so funktioniert Netflix einfach nicht. Und das ist einfach nicht die Idee, glaube ich. Und auch die Technologien, die sie haben, das ist für mich wirklich einfach ein Streaming-Bude. Und sie werden halt Games streamen. Warum Games streamen, um halt ja quasi Synergien nutzen zwischen Game und Serie. Wir haben ja nachher, reden wir gerade über TwitcherCon, oder? Also da kommt ja auch einiges auf uns zu. Da gibt es Potenzial offenbar. Der Netflix sieht da ganz viel Potenzial, dass man über viele coole Serien kann Games machen oder aus vielen coolen Games Serien kann machen. Und wenn man das alles an einem Ort hat, dann hat man quasi die perfekte Plattform, um einfach das Ganze, das Marketing-sprechmässig, das komplette Erlebnis an einem Ort zu bieten. Und das ist, glaube ich,
ein innovatives Kompletterlebnis.
Total. Das innovative aus der Zukunft, 10 Sekunden.
Machen wir das Marketing-Bingo, oder was? Ja.
Warte mal, entdecke das Netflix-Erlebnis.
Ja.
It's gonna be magical.
Ja, awesome. Disruptiv.
Awesome. Das Ganze soll am Anfang auch nicht teurer werden, aber langfristig ist das offenbar genau das Ziel, dass sie die Wertschöpfung, also nicht Wertschöpfung, aber den Wert von Netflix können durch das erhöhen, oder? Weil sie den Mehrwert bieten und durch das können sie den Preis erhöhen. Das ist ja klar, kostet dann auch mehr. Also da bin ich schon noch recht gespannt, weil irgendwie, ich meine, so etwas wie, sie haben ja ein paar Games haben sie produziert, eben das Stranger Things zum Beispiel, the Game. So etwas wäre zum Beispiel auch ziemlich einfach auch zum Streamen, weil es ein Pixel-Game ist, wird sicher laufen. Aber eben sonst, ich weiß das auch nicht. Ich meine, dass die Grössten oder, in der Branche probieren das, wie Google und Xbox, also Microsoft. Und die sind dann noch nicht am Ziel. Aber beide bieten es schon an. Von dem her, ich kann mir es schon gut vorstellen. Weißt, weil bei Netflix ist auch jeder. Und nicht jeder hat die gleichen Ansprüche. Und Stadia, finde ich, hat es am besten gezeigt, dass es funktioniert eigentlich gut genug.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Und die meisten Leute, ich meine, man kann das gerade ja vergleichen mit dem Anfang, wo Netflix kam. Du, Luca, du gehörst ja heute noch zu denen und ich am Anfang auch noch. Dann findest du, ja, aber fuck, Blu-ray, das ist viel die höhere Bitrate, der Sound ist besser, du hast die ganze die HD-Soundformat, hast du nicht einmal. Dann irgendwann wirst du einfach zu bequem und dann ist es egal und das ist genug gut. Und es ist ja schon sehr gut.
Mhm.
Aber so wird es vermutlich auch mit dem sein.
Total.
Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht viel mehr zum Sagen. Oder?
Ja, ich glaube nicht. Nein.
Gut,
gehen
dann
gehen
wir doch weiter. WitcherCon. Mhm. Genau, die haben gefunden, man braucht auch eine Witcher-Convention. Weil, wieso nicht? CD Projekt Red hat immer noch, vermutlich immer noch ihre beste Marke, wenn nach dem Cyberpunk so ein bisschen mäßig gelaufen ist.
Also, sie müssen jetzt über Cyberpunk ein bisschen wieder hinwegtäuschen und dann machen sie, hey, weißt du, wir haben ja Tage, wo alle gern hatten, komm, wir reden ein bisschen über The Witcher wieder.
Ja, Cyberpunk, wo du jetzt wieder kannst kaufen, ist irgendwie gerade wieder ein Verkaufserfolg auf PS4. Sure. Obwohl das scheiße läuft und eigentlich alle abraten, aber ja.
Ich habe mal etwas gelesen, es ist jetzt wieder verfügbar, aber es ist immer noch kaputt. Also,
mit einer grossen Warnung, wenn es jetzt kaufen steht, es wird nicht empfohlen. Bei der PlayStation steht, es wird nicht empfohlen. Es läuft nicht gut. Und das spielt keine Rolle, die kaufen.
Das erste Game in der Geschichte von einem Online-Job, wo explizit steht, mir empfehlen dir nicht, das zu kaufen.
Ja, ist doch geil, oder? Genau, aber der WitcherCon, drei Sachen haben sie dort, wenn ich das richtig sehe, vorgestellt. Zum einen der Trailer, ich kann dir den gerade zeigen. Ja, genau.
Also drei größere Sachen, sagen wir es mal so. Drei größere und ganz viele kleine Sachen.
Genau, also dann erzähl dich du, ich suche da mal kurz den Trailer, mit dem ich
den abspielen. Also eben, WitcherCon, du hast es ja schon eingeführt, ist das Besondere an dem, finde ich noch, dass es von Netflix und eben von CD Projekt Red zusammen organisiert ist. Also finde ich noch spannend, die Kombination Game Studio und Streaming-Portal. Und sie haben den Anlass, das ist natürlich alles online gewesen, also remote, ist nicht irgendwo physisch gewesen. Die haben das genutzt, um viele neue Trailer zu zeigen, Making-ofs, Panel-Diskussionen, um halt ein bisschen so die Marke Witcher feiern. Und im Zentrum, würde ich sagen, das grosse Highlight von dieser Witcher-Com war sicher der Trailer zu der zweiten Staffel von The Witcher, von der Fernsehserie, mit dem Henry Cavill in der Hauptrolle. Und damit auch die Ankündigung vom Datum, wenn es rauskommt, nämlich, jetzt muss ich es gerade selber suchen.
Dezember, irgendwann.
27. Dezember?
17. Dezember.
Am 17.
17. Okay. Dezember 2021 kommt die zweite Staffel auf Netflix. Trailer sieht spannend aus. Ich glaube auch ein bisschen mehr das mal vielleicht vom Game inspiriert, wobei das ist jetzt halt eine Spekulation. Sie selber haben sie immer ganz klar gesagt, sie inspirieren sich eigentlich nicht das Game, ganz explizit nicht. Also alle,
das stimmt
Games,
so nicht.
Behaupten sie, also haben sie immer gesagt, all die, die Games feiern und so, sollen jetzt nicht sagen, ja, aber im Game ist das so und so und so, sondern sie inspirieren sich an die Witcher-Romane, die schon in den frühen 1990er geschrieben worden sind, vom Andrei Sapkowski. Ich habe es jetzt sicher falsch ausgesprochen. Egal.
Ich meine, weißt, Game orientiert sich natürlich auch an den Büchern, darum ist es ja logisch,
ist natürlich klar, dass es
Überschneidung hat.
Genau. Da ist natürlich schon klar, dass es gewisse Parallelen hat. Aber zum Beispiel, es war ja die Diskussion mit den zwei Schwertern, dass der Geralt in der Serie die zwei Schwerter nicht auf dem Rücken trägt, sondern dass sie eigentlich beim Roach, also beim Pferd sind. Und das ist in der Game halt anders. Und in den Büchern hat sie aber, sind die zwei Schwerter auch beim Pferd. Also er hat nur jeweils eins Schwert.
Das ist ja aber auch nur etwas, wo Gamer können, ja, das kontrovers sein. Ja,
genau. Oder wie Jennifer aussieht oder irgendeine andere, die in den Games rothaarig ist und da ist sie braunhaarig und oh mein Gott, oder da ist sie schwarz und in den Games ist sie eher halt alles ein bisschen so slawisch und so. Und naja, also das ist halt einfach ein bisschen so die Diskussion, zum sagen, so vom Trailer her, vor allem Morhen, das ist Festung, ja. wo die Witcher, also wo die Hexer als Kinder, sag mal, versklavt aus und nachher ausgebildet werden, die überleben, die sieht dann doch recht eins zu eins aus den Games übernommen aus, so wie ich das
Wir lassen uns nicht von den Games inspirieren.
Richtig, eben, genau. Zum sagen, vielleicht im zweiten Teil schon, und darum haben wir auch einen Witcher-Con zusammen mit dem Game entwickeln, wo man über das redet, hat man sich vielleicht ein bisschen angenähert. Mal schauen. Das ist das eine, der Trailer. Das zweite, was sie gezeigt haben, ist ein Trailer, ja, wobei ein richtiger Trailer ist das auch nicht, ist mehr auch wieder ein Ankündigungstrailer vom nächsten Anime-Film oder vom ersten Anime-Film, soweit mir ist. Nightmare of the Wolf. Spielt vor den Ereignissen von The Witcher, von der Fernsehserie, und konzentriert sich vor allem auf den Vesemir, also am Geralt sein Lehrmeister und ein bisschen so die Vaterfigur, und zeigt eigentlich ein bisschen so die Hochzeit von der Witcher, also Hochzeit, nicht Hochzeit, sondern
einfach so. Von dem weiss ich gar nicht.
Sehr schön. Dort, wo sie ja auf der Höhe von ihrem Schaffen sind, quasi eben mit der Festung in ihrer ganzen Glorie. Und ja, dann gibt es natürlich einen grossen Krieg und die Festung ist dann nicht mehr so schön am Schluss, ist dann eher eine Ruine, und die sieht man dann eben genau in der zweiten Staffel, und so zeigt ein bisschen der Anime-Film die Vorgeschichte von der Witcher-Staffel. Und die dritte
Mega klein, ist am 23.
Richtig,
August.
Genau. Nightmare of the Wolf kommt am 23. August auf Netflix. Und die dritte Ankündigung ist, das ist ja dann eher eine kleine, die betrifft allerdings CD Projekt Red, nämlich dass The Witcher 3 eine Next-Gen-Version bekommt. Das an sich ist eigentlich nicht wirklich neu. Das weiß man eigentlich schon seit ein paar Monaten, dass die, wenn sie da die neue Next-Gen-Version machen. Neu ist allerdings, bestätigt ist nochmal worden, dass das Upgrade tatsächlich noch das Jahr soll rauskommen. Und dass man einfach noch ein paar kostenlose DLCs wird dazu tun, die sich an der Netflix-Serie inspiriert. Also jetzt sind wir da umgekehrt, dass das Game sich an der Film- oder Fernsehserie inspiriert. Was man aber allerdings immer noch nicht weiss, ist, ob die DLCs, ob das ganze Story-Kampagnen sind oder wirklich einfach nur so Gadgets, dass er quasi jetzt der Geralt im Game die gleiche Frisur hat oder die gleiche Rüstung hat wie der Geralt aus der Fernsehserie. Aber ja, und was gibt es noch?
Ist das nicht, weil das habe ich eigentlich fast das Interessanteste gefunden, dass das Game, das ist einfach so ein verdammter Seller, dass die das einfach immer noch weiterbauen, und genau jetzt kommt die Serie auch dort drin. Aber stimmt, die sagen gar nicht.
Sie sagen nur, also wenn du quasi das mit dem Launch spielst, sie haben dort kein Trail, immer noch kein Bewegmaterial dazu. Du siehst einfach das Bild, The Witcher Wild hat Complete Edition, also das, was es schon gegeben hat, extra Items,
inspired by the
Netflix Series. Und konkret gesagt wurde, was die DLCs effektiv sind, die jetzt da noch gratis dazu kommen werden, zum Upgrade dazu.
Weiß man nicht. Weißt du, das macht, also du sagst, es macht viel mehr Sinn, weil ich habe mich noch gefragt, jetzt bauen die wirklich, jetzt haben die noch Kapazität, um DLC entwickeln für den Witcher, beziehungsweise die haben Cyberpunk schon so abgeschrieben, dass sie finden, komm,
genau,
jetzt
das ist ja mit dem, was ich will.
Gell?
Das alles, die ganze WitcherCon ist nichts anderes wie sorry für Cyberpunk.
Gut,
ja, nein, es ist so, weil ich meine, wo Cyberpunk rausgekommen ist, ist ja wirklich monatelang nur Cyberpunk, Cyberpunk gewesen. Du hast Secret Lab mit Stühlen gehabt, du hast OnePlus gehabt mit dem Phone. Wo ist OnePlus gewesen? Das war Realme gewesen.
OnePlus, ja.
Irgendwie, es gibt noch Cyberpunk Phone, wo hey, mir geil ist, ja. Cyberpunk alles geht. Dann ist Cyberpunk rausgekommen und dann alle so, wir müssen aufs WC. Und das ist Retro gekommen, hey, The Witcher ist cool. Also es ist wie so, wobei, sie haben ja uns auch angekündigt, dass noch irgendwie ein Cyberpunk-Anime sollte ja auch noch kommen, mit Netflix zusammen. Mhm. Übrigens, wie heisst er, Edge Runners. Wo es aber nicht um da unseren Hauptcharakter da geht.
Fände ich aber auch noch geil.
Sondern, ja, von, ich schaue es halt. Also.
Netflix ist ja gut auf dem Anime-Trip, oder?
Mal noch eher, wie dass ich The Witcher-Anime schaue. Weil irgendwie, ich habe keinen Bedarf, zum erfahren, was die auf Cara Morhen getrieben haben.
Ich natürlich schon.
Ja, nein.
Ich habe halt gelesen.
Es ist so, wieso, was ist eigentlich jetzt im Moment so die Phase, wo die Leute haben, zum erklären, wo all deine geliebten Filme und Fernsehfiguren herkommen? Du hast Cruella, eine Origin-Story, du hast jetzt in Fast and Furious 9 hast du eine Origin-Story, natürlich. Wieso auch nicht?
Spin-off. Ja, gut. So, logisch, du nimmst das, was die Leute schon kennen, und gibst ihnen eine Story dazu. Du hast den Vorteil, du musst nicht eine völlig neue, komplett neue Geschichte vermarkten. Sondern du kannst einfach kommen mit einem Franchise, das die Leute schon kennen, und sagen, schau da, Neues dazu. Und die Leute wissen schon, was. Also weißt du, es vermarktet sich wie ein bisschen von selber.
Ja, aber ich finde es relativ leidig. Also ich finde zum Beispiel Cruella de Vil, obwohl Cruella ein super Film war, ich bin grossartig unterhalten gewesen, was mit dem Charakter gemacht haben von der Cruella, finde ich irgendwie ein bisschen falsch.
Es ist, ja, du, solange es funktioniert, wird's, und es funktioniert grossartig.
Ja, ja.
Es ist klar, natürlich, logisch, das wird ausgeschlachtet, weil es Geld gibt, aber eben ich, wo die Bücher auch gelesen und so, ich finde es natürlich noch geil und schaue gerne mal so ein Anime. Ich finde ehrlich gesagt sogar das andere noch interessant. Das letzte war schon, dass sie auch noch als Comic rausbringen, ja. So, wie heisst The Witcher Ronin, so ein bisschen japanische Sagenwelt, finde ich immer ein geiles Crossover. Das haben wir ja letzte Woche mit dem Star Wars. Aber das ist über eine Kickstarter-Kampagne. Da muss ich schon sagen, ey, du bist eine grosse Firma, weißt du, irgendwie. Und dann gehst du auf Kickstarter und das finde ich einfach, ich weiß auch nicht. Das,
sie sind eine grosse Firma, die gerade Cyberpunk gemacht haben.
Hey, aber das ist lumpig. Das hat doch jemand, das hat irgendein anderer Game-Entwickler das auch gemacht mit irgendetwas. Und, ja, das finde ich schon so ein bisschen logisch. Du kannst ein bisschen fühlen, wie ist Interesse, aber ja, du. Ja.
Nein, es ist wirklich ein bisschen strange. Es sollte eigentlich nicht unbedingt eine Kickstarter-Kampagne für das nötig sein. Aber wie du sagst, vielleicht ist es wirklich so ein bisschen spüren, was wollen das die Leute überhaupt, wie ist das Interesse an so etwas, wenn die Leute da voll drauf gehen, wissen sie, okay, da ist das Interesse hoch, während du jetzt da irgendwie das erste Band mal tust, oder keine Ahnung was. Du musst ein bisschen unterstützen, dann die im Hintergrund dann wahrscheinlich schon die nächste Serie und was weiß ich anfangen planen. Irgendwie so.
Oder natürlich, es ist ein PR-Stand von Kickstarter aus. Also wenn das sie quasi. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Firmen manchmal ein bisschen miteinander reden oder drüber Schneidungen haben. Und dann irgendwie so kommt Kickstarter zu CD Projekt Red und sagt: Du, lass, also wir geben euch x Franken, wenn ihr die Kampagne macht bei uns. Und dann. Weil so eine Kickstarter-Kampagne von so einem Franchise, wie der Luca gesagt hat, geht ja natürlich um die Welt herum. Und dann ist Kickstarter wieder in aller Munde für ungefähr 2 Minuten Internetzeit.
Das stimmt.
Es ist schon beides möglich. Aber ich glaube schon, sie machen es einfach, weil da ist das Risiko dann mega gering. Sie kommen das Geld einfach schon wie Vorbestellungen über. Und dann, ja, easy. Dann kannst du es einfach machen, oder? Das ist natürlich schon ein sehr einfacher Weg. Mhm. Also komm, das Nächste, was wir haben, ist, das haben wir gerade die Einzelnen genommen, Samsung und Google. Ich habe zuerst Samsung reingenommen, weil wir dort, haben wir, glaube ich, noch weniger darüber berichtet. Aber da, wie heisst er? Der Ivan Blass hat mal wieder geleakt. Und was hat er geleakt, Dominik?
Alles Samsung. also, und da hat ein bisschen einen Hintergrund. Also es ist so mehr oder weniger das Verhältnis zwischen Leaker und der Hersteller ist so relativ komisches. Zum einen, die Leaker haben natürlich vertrauliches Material, das an die Öffentlichkeit gelangt. Zum anderen sind sie auch Marketing für den Hersteller. Also Samsung muss zum Beispiel nicht künstlich Interesse generieren, wenn der Evan Blass so ein bisschen vor sich hin liegt. Jetzt ist es aber so, dass Samsung angegangen ist und angefangen hat, Copyright Strikes verteilen gegen Leaks. Wo mehr oder weniger berechtigt ist, weil du kannst, jetzt, sagen wir mal, einen Journalist nicht anklagen, weil er über Leaks berichtet, aber du kannst den Leaker anklagen für Diebstahl von geistigem Eigentum, sofern er etwas Illegales gemacht hat in der Beschaffung von deren Information. Und wenn es ein Vertrauensbruch ist, ist es logischerweise irgendetwas Illegales, weil irgendein NDA unterschrieben ist. So, auf jeden Fall Samsung geht jetzt zu dem nach. Der Evan Blass hat gefunden, ja, dürfen wir schon machen, aber schau, da ist alles, was ihr werdet präsentieren an eurem nächsten Event im August. Und entsprechend wissen wir jetzt, wie es Fold 3 aussieht. Es sieht aus wie das Fold 2 mit ein mehr Kamera. Wir wissen, wie das neue Flip aussieht. Überraschenderweise ungefähr so, wie du es vorstellst. Also es ist, die Leaks selber sind nicht besonders gut gewesen, sondern was sie bedeutet im Kontext von dem ganzen Leaker-Herstellerverhältnis ist eine relativ grosse Sache. Weil Apple ist also die hier auf Leaker-Jagd. Also das wissen wir. Mhm. Das ist zum Punkt, wo gewisse Apple-Mitarbeiter unter gewissen Umständen, also nicht alle Apple-Mitarbeiter unter allen Umständen, gewisse unter gewissen Umständen, müssen Bodycams tragen, zum Leaks verhindern. Also so weit sind wir schon. Und es geht darauf, dass Steve Jobs im Interview auch 2010 hat gesagt, so, ja, schau, ich lasse das nicht gut sein, weil unsere Firmenphilosophie ist, dass man es nicht einfach okay sein lässt. Was eine unheimlich starke Aussage ist, aber jetzt, ich finde ganz ehrlich, wenn du natürlich Welt kontrollieren zusätzlich zu deinem eigenen Unternehmen, dann hast du ganz ein anderes Problem.
Ach, ich sehe da extra mega viel Filmpotenzial für so einen Actionstreifen, wo so die Leakers so irgendwie, weißt du, mit irgendwie mit der Webcam, das sind das Zeug am Vorstellen, und dann kommt hinter irgendein so ein Apple SWAT-Team rein und irgendwie jagt die nachher über die Felder und so.
I-SWAT.
Ja, ich kann gerade will sagen, Vorreiter in dem wahrscheinlich, ich weiß jetzt leider nur den deutschen Titel, Staatsfeind Nummer 1 mit dem Will Smith.
Enemy of the State.
Enemy of the State. Ja, genau. Ist doch, ich sag mal, zu einer Zeit rausgekommen, wo das noch Science Fiction war. Und heute könntest du das hure gut vorstellen.
Was hat er dort geleakt?
Ich weiß gar nicht. Er ist schon aus, wenn ich mich recht erinnere, ist, glaube ich, aus Versehen im Besitz von einer Information gekommen, Staatsgeheimnis, irgend so etwas. Und dann hat halt der Staat da von Jagd auf ihn machen. Und er flüchtet dann. Und sie machen das halt alles mit Drohnen, Zeugs und Sachen. Satelliten, ja, genau. Ich glaube, dort sind Satelliten, weil so etwas wie Drohnentechnologie noch gar nicht so weit ist. Aber ja. Sie haben wie so Satelliten, die ihn überall, wo er ist, beobachten. Und Kameras, die es dann anzapfen, Überwachungskameras, Mikrofon. Und er ist wie so in dieser Paranoia, dass er überall und jederzeit beobachtet wird und fast nicht flüchten kann vom Staat. Und das ist irgendwie so eben so die Science Fiction, also Big Brother is watching you, Science Fiction Vorstellung von damals und heute ist das wie so das Gefühl.
Übrigens total. Auch ein ganz wichtiger Plotpoint in Fast and the Furious 8.
Hey, du musst nicht schon vorgreifen.
Nein, 9 ist der neue, 8 ist der.
Ja gut, aber du stehst, wie gesagt, sind wirklich alles dort. Also das heißt 21 ja. FEs, ein Midrange, Galaxy
genau,
Watch, Classic.
Galaxy Watches, also so das gesamte Line-up von ja. den Watches, also wirklich in allen Farben und Ausführungen, ja. alle
Galaxy
Flips.
Bots.
Ja, Kopfhörer, Lino. Also wirklich, im Prinzip musst du den Event nicht mehr schauen.
Aber kommt denn das Jahr, ich weiß es nicht mehr, letzter ist doch das Note verschoben worden, oder? Kommt denn jetzt das Jahr auch keins?
Siehst, und das ist wieder was lustig wird. Wir wissen es nicht. Und zwar, also jetzt ist das Ultra ist ja, warte mal, schau mal. Das Ultra da ist ja
ultra gross.
Genau, es ist ultra gross. Also von der Größe her und es ist, wenn mich nicht ganz also stiftkompatibel, ich habe jetzt gerade kein Samsung Pen da, aber ich glaube, es ist stiftkompatibel. Entsprechend ist es wie so ein bisschen pointless, um noch ein Note zu machen, weil es ist nicht merklich grösser, es ist nicht mehr merklich schneller oder nicht mehr, also merklich im Sinne von der User merkt es nicht mehr. Von dem her,
die Halterung,
genau,
Stift zum Verstecken.
Genau, von dem her, why bother? Auf der anderen Seite aber auch, Stiftphones haben recht eine grosse Fangemeinde, aber sie suchen immer noch ein bisschen einen Use Case für faltbare Smartphones. Jetzt, wenn du aufs Mal doppelt so viel Platz in der Breite hättest, zum, also so ein bisschen mehr oder weniger, sagen wir jetzt so, zum Notizen und Kritzeln.
Der Dominik hat zwei Telefone in der Hand.
Ja, schau jetzt, musst du es schauen.
Ja, ich weiss, es ist noch mehr dort.
Jetzt sind es drei.
Schuhschachteln.
Das stimmt.
Ja, drei könntest du dann auch so aufklappen. So blub, blub, blub.
Also es gibt ja Render um von so einem Phone, wo du so klappst, oder? Also es gibt zwei Scharnier drin, also es werden so...
Wie so auf und ab.
Genau, ja. So ein Zickzack-Phone, wo dann einfach am Schluss dann ungefähr so fett wird.
Nein, das wäre etwa 5 cm dick.
Ja, und dann sind wir wieder beim Natel D. Nein, warte, wie hat das geheißen? Das Natel C.
Dann kommen eben die Man-Bags. In welcher Serie war das mal? Hat der Joey mal eine bei Friends?
Fanny-Packs.
Aber er hat doch einen gehabt, so einen Man-Bag. Ich habe gemerkt, es war doch für Frauen gewesen, aber er hat sich doch dann schon verliebt gehabt. Ich glaube, es war Friends. Egal. Aber ja gut, jetzt ist alles geleakt. Und
ja.
Ja, aber dann Google, die gehen ja auch entspannt rum, hat man das Gefühl mit dem. Also das eine ist das erste Bild rausgekommen vom Pixel 6?
Richtig. Ist das erste Real-World-Picture. Render haben wir ja schon länger gesehen, mit dem orangen Streifen, schwarz in der Mitte und weiß unten. Und jetzt haben wir das erste gesehen, wo tatsächlich ein physisches Gerät ist. Aber wir wissen jetzt noch nicht. In der Regel, es ist gut, ich habe die manchmal auch in der Hand, die Geräte von Herstellern, die dir einfach zeigen können, so fühlt es sich an. Und
Ob es einfach ein Mockup ist oder ob es das Richtige ist.
Ja, und manchmal haben sie eine Software drauf. Also manchmal sind es wirklich voll funktionsfähige Phones, aber zum Beispiel einfach die Kamera funktioniert nicht, weil die Software noch nicht getrieben oder weiß ich was. Ja. Oder es spielt da die ganze Zeit ab irgendwie. Aber es geht einfach darum, zum die Haptik zu zeigen. Von dem her gehe ich mal davon aus, das ist das Phone, es wird so ausgesehen. Aber nicht so kleinere Details könnten sich noch ändern.
Yeah. Ich finde einfach schade, dass es beide sind grösser. Es gibt es jetzt wieder in zwei Varianten. Das hat es ja gerade mit Pixel 5 jetzt nur eins gegeben, wenn es mir richtig ist. Und jetzt Pixel 6 gibt es wieder mit XL. Und schon das normale 6 ist es XL. Also schon das ist grösser als alte. Das finde ich wieder scheiße.
Das heisst auch nicht mehr XL.
Eben, aber wieso machst du zwei? Ich weiß auch nicht, wenn du zwei machst, wieso kann nicht eins einigermaßen kompakt sein? Aber nein, das ist einfach irgendwie.
Also, das einigermaßen kompakt hat ja Apple das ja wieder gekillt. Also, Apple hat quasi die Industrie. Es ist egal, wie du zu Apple stehst. Apple definiert ein bisschen den Markt, oder? Und Apple hat das iPhone Mini rausgebracht und das iPhone Mini wieder eingestellt, weil die Verkäufe nicht dort waren, wo Apple die gerne gehabt hat. Jetzt sind sie schlecht gewesen oder hat es niemand gekauft? Wir wissen es nicht so genau. Es ist einfach, Apple hat nicht die Verkaufszahlen erreicht, die sie gerne hätten. Und das hat natürlich Signalwirkung auf die gesamte Industrie.
Das, egal. Aber ich habe es nicht gesagt, geil gefunden, weil das eine der wenigen Android Premium oder oberste Segment, die ein bisschen kompakter sind. Ja, aber jedenfalls dient auch ein Foldable. Da gibt es auch schon lange Gerüchte von Google. Dort ist einfach noch irgendwie so ultra slim Glass, haben es irgendwelche Gerüchte gegeben. Dort weiss man noch gar kein Bild. Es wird halt irgendwie, glaube ich, von Display von Samsung, wie bei allen. Und das habe ich noch gelesen, aber später wird kommen. Also weißt du, nicht zum Launch vom 6, sondern dann eher Ende Jahr.
Yeah. Also ich allgemein, das Jahr ist mit den neuen Smartphones relativ mager. Also du mir geschaut, die Hersteller nehmen sich ein bisschen zurück, auch wegen der ganzen Halbleiterkrise. Also Halbleiter sind ja im Prinzip da, die auf deinem Computer ein bisschen alles machen. Und von denen ist im Moment ein bisschen knapp. Weltweit, siehe Grafikkarten. Mhm. Unter anderem. Entsprechend. Also ganz prominent ist da jetzt Huawei, der noch ganz andere Probleme hat, aber ihr P50 hätte etwa im April kommen und es ist immer noch nicht da. Und Gerüchte haben jetzt, dass es jetzt in 14 Tagen kommt.
Gut, Google verkauft einfach auch nicht viel, darum dort langt es vielleicht, um alle zu produzieren.
Ja, gut.
Also kommen wir noch zum Letzten. Das ist ja eigentlich nur etwas Kurzes, aber es ist doch noch irgendwie so ein bisschen es ist einfach kurios. TikTok, wo jetzt doch nicht an die Börse will, vorerst.
Genau.
Wieso nicht, Luca?
Ja, genau. Also ich habe das noch heute Morgen gefunden. Ich nehme das jetzt. Ich würde das gleich gerne schon im Podcast erwähnt haben. Der Dominik kann sonst noch ergänzen, falls ich etwas vergessen. Ich habe es nämlich noch in der Hinsicht kurios gefunden, dass TikTok, also der Besitzer, TikTok-Besitzer ByteDance, hat eigentlich mal vorgehabt, mit TikTok an die Börse zu gehen in den USA. Also TikTok, das heisst, TikTok funktioniert nach wie vor in den USA, ist immer noch nicht gesperrt, obwohl es mal vor 6 Monaten mal irgendwie mal recht gerumort hat, dass TikTok in den USA nicht mehr funktionieren würde, aus Gründen von der Datensicherheit, weil der Trump nicht will, dass also der Trump und die US-Regierung nicht will, dass Daten auf China auswandern. Und das ist aber, es ist beim Rumor geblieben vorerst. TikTok funktioniert immer noch. Und jetzt ist eben quasi der umgekehrte Fall passiert, nämlich dass chinesische Cyberspace Administration, also quasi die Behörde, die für den Schutz von Daten, von chinesischen Daten verantwortlich ist im Internet, hat gefunden, nein, TikTok, du gehst bitte nicht an die Börse in den USA, sonst wandern chinesische Daten in die USA aus. Und das machen wir nicht. Ich finde das einfach geil, weil logisch.
Können Sie Ihre Spionagedaten nicht mehr verkaufen?
Es ist doch irgendwie so ignorant von uns, dass wir immer China, also wir sehen China überall in den Medien, überall, wo dann noch geschrieben, als die Datenkraken, die unsere Daten vom Westen da möchten, einsaugen, einholen. Und die Narrative aus ihrer Sicht ist wahrscheinlich genau die umgekehrte, dass der Westen ihre Daten will. Und man muss schauen, dass die Daten von China nicht zu uns kommen. Und das zeigt das Beispiel so schön, dass es auch andersrum geht. Drum.
Ich hatte noch Pointe on top of that.
Oh, gib ihm.
Und zwar ist es so, ich habe in den Kommentarspalt immer wieder Leute, ja, ich kaufe kein Phone mehr aus China. Okay, fair enough, darfst du machen, was du willst. Darin geht einfach sehr viel. Du musst einfach wissen, chinesisches Android ist nicht gleich internationales Android. Die meisten chinesischen Hersteller haben herausgefunden, Also in China musst du von Gesetz wegen gewisse Daten an die Regierung abgeben, also Metadaten. Natürlich nicht persönlich identifizierbar. Nein, ja, nein, ist klar. Und jetzt in die internationale Version greift er die Daten natürlich nicht ab, weil wenn das so wäre, dann wäre die ganze Infosex-Szene bereits uhuren auf der Barrikade. Man wüsste das, wenn das passiert wird. Darum ist und natürlich chinesische Androids haben keine Google-Services drauf, unsere schon, also musst du sowieso eine andere Android-Version machen für das internationale Dings. Entsprechend die chinesische Spyware, wo immer alle Angst davor haben, haben wir nicht. Dafür haben wir die googlische Spyware, also wenn wir die möchten.
Ist so, ja.
Ja, logisch. Also, nein, das muss man ja gar nicht reden. Das ist ja mit Facebook und so. Alle geben es ja breitwillig, ja. Oder? Darum, die haben natürlich schon recht, oder? Ich nehme aber schon an, dass das Interesse also weißt du, Daten, wo sie sind Angst, dass Daten an die Amis gehen. Ich hätte jetzt gesagt, Daten sind für die Amerikaner möglicherweise aber auch weniger interessant, weil international können wir weniger Zeugs nach China liefern als umgekehrt. Nicht? Weißt du, weil doch einfach der Markt dort restriktierter ist. Aber du kannst nicht einmal irgendein Zeug frei verkaufen. Weißt, es fängt ja schon an, dass es irgendein richtiges Google dort nicht gibt und diverse Webseiten nicht. Darum hätte ich gesagt, ist einfach auch der Datennutzen ein bisschen geringer in die eine Richtung wie die andere. Aber
zudem ist es auch... Zudem ist auch also wenn jetzt China würde die Daten sammeln von uns angenommen, wäre das ganz sicher eine Verletzung von irgendwelchen diplomatischen irgendetwas.
Ja gut, aber das macht sicher. Also alle haben ja alle Daten. Also überall...
Also ich glaube im Fall nicht, dass Chinesen die Daten von uns abgreifen. Also respektive, ja, wenn du in einer App bin, zum Beispiel TikTok, wird wahrscheinlich massiv Daten abgreifen, wenn man es gar kann.
Sonst halt, nehmen sie es halt über legalen Weg von Google oder Facebook.
Genau, also erstens mal, die kannst du die Daten kaufen. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum jetzt Chinesen TikTok der ganze Geschichte gekommen ist. Und zum anderen ist es so, also, was nützt China Metadaten? Also der Nutzen von diesen Metadaten muss gross genug sein, dass es sich ein diplomatischer Zwischenfall wie lohnen für China. Und jetzt sind wir mal ehrlich, unsere Metadaten sind nicht spannend genug für so etwas. Wir sind
aber was fehlt da? Weißt du, was fehlt da?
Achtung, das ist Halbwissen.
Richtig, ich danke. Schon
wow, wir haben Halbwissen-Jingles.
Ich habe einen, ja.
Yes.
Da hat mal der Bastler für uns, weil er es gefunden hat, das ist offenbar, brauchen wir den.
Ja.
Nein, wir haben, glaube ich, selber gesagt, wir machen mal einen und haben den nie gemacht.
Bis einmal. Und ich muss ihn immer noch irgendwie am Klavier anspielen. Das ist irgendwie auch noch, ja, das ist ein Deal, den ich noch offen habe. Das kommt noch. Im Moment ist das Klavier gerade versperrt von ganz vielen Kisten, aber es kommt noch.
Ich sehe das. Die Samsung-Werbung bei dir.
Aber ich kann noch, ja.
Der Luca liegt auch.
Ist das ein Fernseher oder was?
Das ist ein Fernseher, ja, wo ich testet habe. Test ist gerade heute, 15. Juli, online gegangen, vom neuen Samsung Mini-LED-Fernseher. Schönes Gerät. Leset den Test.
Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, nur fix.
Ja, nein.
Also komm, wenn wir weitermachen, wir haben extrem viel Filme das mal. Darum switch ich da mal in unseren Big Screen über. Und der erste, der aktuell ist, komm, da fangst doch du mal an, Dominik, mit Fast and Furious 9.
Das ist der offizielle. Ja, also der offizielle Schweizer Titel ist Fast Ampel, also Ed-Zeichen Furious 9. Was natürlich auch nicht stimmt, weil das Ed-Zeichen, also das 8. Und da, ist nicht gleichbedeutend mit einem Und. Also mit dem Wort und. Aber egal, oder? Auf jeden Fall, du hast Fast and Furious 9, wo im Original F9 The Fast Saga heisst.
Rollt nur so von der Zunge.
Traumhaft. Er rollt ungefähr so gut wie der Plot von dem Film.
Und prätscht er?
Der Film eskaliert in alle Richtungen gleichzeitig. also wirklich, du hast im Prinzip eine Origin-Story für den Dom Toretto, du hast einen mysteriösen Bruder, der noch nie aufs Mal alle so tun, so, ah ja, genau, der war ja auch noch.
Nein, weißt du, gerade der, wo immer von die ganzen 8 Filme lang, meine Familie, Familie,
genau,
hier,
Familie. Familie, ja. Bullshit. Und seine eigene Familie, ja. Nein, ey, ich sag das einfach. Ich bin der Filmkiste schauen, Vorpremiere, ich habe Tickets gekauft, ich habe mich gefreut, wie ein Idiot, endlich wieder im Kino zu hocken. Ich habe meine Nachos gegessen, ich habe mich darüber gefreut und ich bin dort gehockt. Am Schluss bin ich aufgestanden und gedacht, what the fuck did I just watch? Ich bin damit einverstanden, dass es der schlechteste von allen Fast and Furious Filmen bis dato ist, was natürlich im Kontext von Fast and Furious Film mein Liebster ist der 8. Weil dort du bist von Viertelmeilerinnen innerhalb von 8 Filmen zu Dom Toretto in einem umgebauten Dodge Charger gegen einen voll bewaffneten Atom-U-Boot und er gewinnt. So,
sie haben nur mal so einen DVD-Player klauen. Das ist mal nur
genau, sie haben auch, genau, sie haben DVD gestohlen. Und jetzt sind sie, also im, und du fragst dich nach dem 8., wo gehen sie als nächstes hin?
Sie gehen nur an einen Ort, wo noch möglich ist.
Wo ganz gehen sie hin?
Ganz warte,
den Weltraum.
Oder?
Also, Mild-Spoiler.
Ja, ich glaube, das hast du im Trailer gesehen. Ich habe einmal das Bild gesehen, wo so Helme noch haben.
So. Also,
ah, Phil, sie, im Fall, dein Bild ist gefroren. Nur, also bei mir in dem Fall.
Ja. Also, nicht, Bild also der Boswell aus dem 3., der mit dem Südstaaten-Akzent, der aus den USA auf Tokyo Drift geht, ja. Ist, wohnt jetzt in Deutschland und ist dort aus völlig nicht erkenntlichen Gründen Raketenwissenschaftler oder Mechaniker an Raketen. Und weil in Deutschland Pontiacs so weit verbreitet sind, haben sie eine schier unendliche Vorrat von Pontiac Fieros. Und der Fiero ist so ein shitty Pontiac-Auto und der baut das Raketentriebwerk drauf. Und der hat so die Angewohnheit zum Explodieren. Außer wenn es dann aus einem völlig nicht erfindlichen Grund einen Träger Flugzeug haben, wo ein Space Shuttle oben drauf montieren und dann gehen sie am Schluss in so hausgemachte Gummianzüge im Pontiac Fiero mit Raketen fliegen sie ins Weltall rauf.
So muss es sein.
Zum I shit you not einen Satellit hacken. Wo natürlich, bei denen ist auch schon mal aufgefallen, Hacking ist bei denen so etwas, so ein bisschen, ja weißt du was.
Ja, ja logisch, so funktioniert das. Hey nein, ich schaue nur den Trailer hin, das ist einfach, eben, das ist auch nicht, die ja, aber ich finde, der eskaliert einfach wie die alten 80er-Jahre-Horrorfilme. Das ist meistens so, irgendwie im dritten Teil oder so landet man im Weltall. Bei Critters, bei Jason, das ist einfach so. Das ist die natürliche Eskalation.
Voll. Und einfach damit ich es gesagt habe, ich glaube, in Fast and Furious 10 fährt Dominic Toretto in einem Charger so schnell, dass er Retto der Zeit reist. Ey, weil das ist das Einzige, was wir noch haben.
Ich kann gerade alles sagen, eigentlich müsste es das. Das wäre schon geil.
Nein, wir lachen jetzt drüber. Aber ich weiss noch, wo es 8 rausgekommen ist, haben wir gesagt, wenn es so weitergeht, dann sind sie im nächsten Teil im Weltall. Here we are.
Und sie sind im Weltall.
Also.
Hey, nein, es ist. Ich wollte sagen, ich wollte den Trailer gar nicht schauen.
Ja, also. Ich, also im Fall,
sind ja all die dummen Sachen schon.
Also rückblickend ist ja der Film nicht so der Burner. Er nimmt sich stellenweise wieder viel zu ernst. Der Vin Diesel hat wieder seine absolute Heldenfigur da am Toretto. Es gibt, hey, ich schwöre es im Fall, es gibt so eine Dialogpassage, wo er sich, glaube ich, selber Gott nennt. Und zwar, er hat ja seit dem 8. Teil hat er ja einen Sohn, wo, es ist ja zeitweise schon mal seine angebetete Letty tot gewesen, kurzfristig. Aber jetzt geht es wieder besser. Dort hat Dom Toretto eine brasilianische Polizistin gehabt. Und mit der hat er geschlafen, die war dann glücklicherweise an einer Schwanger gewesen, zufällig. Hat sie ihm aber nicht gesagt, weil gleichzeitig die Schwester rettet von den Toten. Dann hat sie gefunden, das ist nicht so mitteilenswert. Dafür ist im 8. dann wichtig geworden, weil dort hat den Cypher den Goff als Geisel genommen und er nennt sich den Klein Brian. Und der Klein Brian ist jetzt ungefähr 3 oder 4. Ich habe keine Ahnung von Kind. Ich könnte auch 12 sein, so ist egal. auf alle Fälle, es fährt so an mit, genau, christliche Propaganda hast du in dem Film auch noch. Vor zwar, dass der Klein fragt, hey, Papi, wo ist Gott? Dann sagt er, Gott ist in deinem Herz. Und dann sagt er irgendwie 2 Dialogziele und dann sagt er, ich bin in deinem Herz. Und dann ist er so, wait! Was aber ganz viel erklären würde, unter anderem, wieso der Dom Toretto so stark ist, dass er 50 hochtrainierte Söldner, ungefähr 10 von denen, kann er im eigenen, also nur so mit seinen Füßen besiegen. Und die sind natürlich auch voll bewaffnet. Und dann schmeißt er eine Raketenseile auf die Grind, die er mit seinen eigenen Händen zum Einstürzen bringt.
Aber das klingt ja alles grossartig. Und das ist es nicht, aber es ist unterhaltsam. Man, dumm ist er eh.
Ja. Also, stellenweise ist er extrem unterhaltsam. Ich habe einfach das Gefühl, die Action-Szene, sie gehen ein bisschen zu lang. Also, es ist wie so, du hockst ihn da und findest, ja gut, jetzt explodiert es. Jetzt geht es mit dem Lastwagen den Hügel ab. Ah ja, jetzt natürlich fährt der Lastwagen wieder, nachdem er sich 30 Mal überschlagen hat. Because of course he does.
Schöne Katze, der landet immer auf der Rädli.
Komisch, gell? Ja, und dann, also es ist wie so, es zieht sich so ein bisschen unnötig in die Länge rein, wo man dann ganz schluss, also noch schlimmer ist dann in der Schlussszene, weil du hast ungefähr 3 Schlüsse in dem Film. Wo eine, es wäre wie okay, wenn es einen nimmt und ich würde einfach sagen, also du hast einen Schluss, wo der Dom Toretto mit seinem Sohn dort steht, wo für ihn alles angefangen hat. Und so sagt so: Everything I knew about life, I learned here. Und dann
im Groot.
Ja. Und so ein bisschen da. Und dann, dort wäre eigentlich schön, wenn es Fade to Black, oder? Nein, dann müssen sie noch ihr traditionelles Corona trinken mit dem Grill haben. Mhm. Was auch ein schönes Ende wäre. Also ich finde es eigentlich recht schön, dass du immer wieder die Elemente hast, die du kennst aus diesen Filmen, oder? Das ist so, finde ich, recht charmant. Und dann hast du nachher nochmal eine Szene, die ich jetzt nicht verrate. Mhm. Und dann hast du noch eine After-Credits-Szene, wo auch wieder, also es ist wie so, hört doch mal irgendwo auf.
Und er geht sicher über 2 Stunden.
Natürlich geht er über 2 Stunden. Entschuldigung, Monsieur.
Ja. Weißt du, also wie lange der erste gegangen ist, zufälligerweise?
Der erste ist aber gar nicht so lang.
Ich meine, ich habe gesagt, die sind immer länger geworden.
Quarter Miles. Ja. Rennen mit ein bisschen Dings gewesen. Aber ja, also all die Kritik, fairerweise muss man sagen, gegenüber Fast and Furious 9, von jemandem, der gerade am Anfang gesagt hat, Fast and Furious 8 ist sein Lieblingsteil. Von dem her muss
Wenn ich an dem gut gefunden habe, ist eben tatsächlich gewesen, dass der hat sich nicht ernst genommen. Mhm. Also dort, sie sind sich bewusst gewesen, obwohl in dem hast du sehr, also im 9. hast du sehr viel leckter. 1,46 ist der erste gewesen.
Ja, doch. Okay, das passt.
Doch, also, und im 9. hast du sehr viele so Dialogpassagen, wo du das Gefühl hast, sie sind sich bewusst. Mhm. Und zwar so, es gibt so die Szene, wo eine von den Figuren sagt so, ich bin jetzt gerade von 20 Leuten beschossen worden, meine Jacke ist komplett durchlöchert, ich habe nicht einmal einen blauen Fleck, bin ich unverwundbar. und in dem Moment habe ich gefunden, also wenn man Hobbs und Shaw auch noch reinnehmen, wo es super Menschen gibt, ich würde es nicht für unwahrscheinlich halten, dass die Männer von Fast and Furious super Menschen sind und es einfach noch nicht mitgekriegt haben. Würde mich nicht überraschen.
Hey, da kommt mir zu sehen, ich habe letztens ein Video gesehen von so einem Fighting-Game mit Autos. Sie fahren gleichzeitig und verprügeln einander. Eigentlich ist das eigentlich Fast and Furious.
Ja, aber heftig.
Hat grossartig ausgesehen.
Ja, also es ist wie so. Mittlerweile haben auch eine Schlägerei auf einem Auto, das umgekehrt am Boden liegt und einen Hügel der Abfahrt richtige Klippe und sie müssen sich noch die Fresse polieren.
Mhm. Grossartig.
Ich würde wagen zu behaupten, dass du in dieser Situation andere Probleme hast.
Nein, die haben eben
Multitasking-fähig.
Ja.
Also komm, Fast and Furious 9, ich meine, wird geknackt sein. Ich muss mir das schon auch noch geben. Einfach weil, muss ich aber auch sagen, das habe ich an denen eigentlich geschätzt, weil ich immer gefunden habe, die wissen eigentlich, was sie sind. Und sie sind solche absurde, over-the-top-Idioten-Movies. Es ist immer schade, wenn man sich denen ein bisschen zu ernst nimmt. Weil, ja, aber komm.
Ja, und der nimmt sich eben leicht zu ernst, je nach Szene. Also, ja, so,
glaube ich sofort. Ich habe No Sudden Move gesehen. Das ist da der Steven Soderbergh, gell? Mhm. Ich glaube, das ist sein Vorname. Sein neuer, das ist der, wenn man weiß, oder die meisten wissen es vermutlich, das ist halt der Regisseur von so Ocean's 11 und so, noch vielen, vielen anderen Filmen, aber ich nenne jetzt die, weil der geht, habe ich gefunden, Menschen in die Richtung. Es geht darum, er spielt in der, ich weiß nicht mal die Zeit, aber irgendwie in der 70, 60, ich weiß, nein, vermutlich 60 oder so. Jedenfalls nicht in der heutigen Zeit, wahrscheinlich gar nicht so wichtig eigentlich. Mal doch ist natürlich wichtig auf für den Plot, sorry. Aber dann in den 50er, 60er, ich weiß es doch nicht mehr. Jedenfalls ist es so eine zusammengewürfelte Gangstertruppe, die halt irgendwie den Auftrag bekommt, ein paar tausend Stutz zu verdienen, indem sie einfach eine Familie babysitten, während einer von den Gangstern mit dem Vater in die Firma geht und das Dokument aus dem Tresor holt. Mhm. Das ist die Story, um das Dokument geht es dann später noch. Und dann... Ja, dann sind sie halt dort und ein bisschen babysitten. Also sie haben irgendwie einen Sohn und Tochter und Mutter, auf die müssen aufpassen. Und dann im Verlauf des Dings merken sie dann, okay, irgendwie werden auch sie verheizt. Also irgendjemand hat jetzt auf sie abgesehen, also auf die Gangsters, weil irgendwie da irgendwelche Mafia-Bossen haben es irgendwie nicht gut mit ihnen. Und dann gibt es die typische Gangster-Eskalation, irgendwie alle gegen alle. Und ich muss einfach sagen, irgendwie der Film, ich finde, er braucht mega lang, dass er mal spannend wird. Ich habe ihn von Anfang an nicht schlecht gefunden, oder? Er ist ein guter Schauspieler, oder? Und die spielen die Figuren gut. Die Story, hast du irgendwie das Gefühl, ja, das ist schon interessant, weil du weißt noch überhaupt nicht, das Dokument ist offenbar so wichtig und irgendwie ist er nicht dort und dann hat es einen anderen und irgendwie eins dreht sich immer weiter und dann findest nimmt dich schon Wunder, wo geht das hin?
Ja.
Und ich finde auch, wo es dann am Schluss hingeht, ist interessant. Aber es geht etwa 2 Stunden und ich finde wirklich, es hat einfach wie so, wie soll man sagen, keine Stakes. Also, weißt, mhm. es fehlt so Risiko. Du findest wie so, ja, okay, die paar Gangster wollen dich umbringen, aber es ist für mich jetzt nicht so spannend, oder? Also weißt du, ja. so what, oder? Ich weiss nicht so recht, für wer soll es sein. Gegen Schluss kommt dann auch so ein bisschen etwas, das Ocean's 11 rein. Dort habe ich es dann eigentlich fast am geilsten gefunden. Ich habe dann auch, es hat einen coolen Twist am Schluss. Also ich der Schluss war wirklich eigentlich noch gut. Mhm. Aber irgendwie, und das hat man auch viel zu viele Figuren gehabt. Also weißt du, sie redet natürlich sehr viel, hat sehr viel Dialog und all die Namen. Es ist wirklich wieder so, das ist jetzt irgendwie der eine Boss und wen ist jetzt das wieder gewesen? Ich habe sogar Untertitel rein, weil Slang redet und dann siehst du ja wirklich die Namen immer, was dir noch hilft. Aber ich habe wirklich ein bisschen Mühe gehabt, mir die alle zu merken. Filmisch ist ja noch speziell, er braucht so eine schräge Linse, so übertrieben wie ein Fischei. Und ich finde, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das bezweckt. Ich finde, es sieht einfach scheiße aus. Du siehst dann immer, die Figuren am Rand sind dann so, was sind sie jetzt, breit oder schmal am Rand?
Ja, schmaler. Wenn es so Fischei sind, ist ja in der Mitte so.
Vermutlich sind sie dann schmal und du siehst, oder? Und ich habe mir dann immer überlegt, dass es so soll wirken wie so ein, weißt du, ein Spycam-mäßig, wo das wie beobachtet. Mhm. Aber ich finde, das ist für mich jetzt etwas typisch so arzi-farzi, wo so.
Gut, aber Hollywood schläft sie nur mit Kameras, gell?
Aber wirklich, das ist einfach etwas, das sich da irgendwie denkt, das ist irgendwie, oder? Weißt du, das ist, mit dem erreiche ich irgendwie die und die. Ich finde nicht. Ich habe die ganze Zeit einfach gedacht, das Bild sieht einfach blöd aus. Es sieht einfach nicht schön aus, oder?
Sieht auch von den Screenshots, die ich da sehe, so mega vignettiert aus irgendwie. Aber.
Ja, also ich habe es einfach störend gefunden. Und ja, gut, was ich sonst noch interessant gefunden habe, Brandon Fraser. Fraser. Spielt ihr noch mit? Hey, ich habe dann erst in der zweiten Szene erkannt, der ist so dick geworden. Jo.
Und alt. Hey,
der
und
ist
alt.
So dick, Mann. Ja, ich habe das. Also, weißt du, das ist ja kein Problem, aber es ist so lustig, weil ich habe das letzte Mal gesehen in dem Dings Doom Squad, oder jetzt heisst Doom Patrol. Doom Patrol?
Doom, ja.
Dort spielt er noch mit und dort ist er schon fester.
Ja.
Oder jetzt spielt er, glaube ich, der eine, Roboter oder so. Jetzt ist er noch fester geworden. Das ist wirklich, das Kugelrund. Ach, das ist wirklich, kann er fast nicht erkennen. Das ist so lustig. Ist so lustig.
Oh, sieht
ich
aus
Dan Aykroyd zu den guten Zeiten.
Oh mein Gott, ich sehe es.
Und alt ist er geworden. Jesus.
Nein. Also, ich wollte nicht Bodyshaming machen, aber.
Nein, überhaupt nicht. Das ist mehr. Ich kann ihn wirklich einfach gar nicht erkennen. Er sieht wirklich so einen typischen Mafia-Boss, kann er jetzt einfach spielen.
Aber das Gesicht hat er immer noch. Also,
ja, es ist einfach jetzt rund. Ja,
ich habe immer noch von ihm ein Bild, weißt du, von die Mumie so mit
der. Ja.
So, fast ein bisschen wie ich.
Ist ja nicht noch George of the Jungle an?
George of the Jungle oder Eve und der letzte Gentleman.
Hey, aber wir haben noch so viel. Also jedenfalls, ich finde es ein guter Film, aber er hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Mhm. Ich habe ihn auf HBO Max geschaut und wirklich gute Schauspieler. Also das ist sicher hochkarätig und die spielen auch gut. Und eben, wie gesagt, er ist mega gehindert raus. Nimmt dazu, aber wenn ihr so ein bisschen Gangsterfilme, ein bisschen Ocean's 11 so angekauft, noch gut findest, dann da geht es jetzt nicht so gross um einen Heist. Also das muss man. Der Plot ist da mehr so im Köchel auf kleiner Flammen, aber hat noch eine interessante Hintergrundgeschichte. Dann kommen wir doch mal zu Loki. Ich habe mir noch eine Bilanz ziehen. Das ist jetzt die sechste. Ich habe extra auch noch gestern geschwind die letzte Folge geschaut. Und ich lasse dich zuerst mal so ein Fazit ziehen.
Wie halten wir es mit Spoilern? Also ich wollte jetzt.
Ich finde, man muss es nicht gross.
Also ich wollte auch nicht gross spoilern, aber es ist noch schwierig, irgendwie ein Fazit zu ziehen, ohne ein bisschen auf Sachen eingehen, die halt passiert sind. Also ich hoffe,
haben wir einen Spoiler oder einen Jingle?
Spoiler? Nein, haben wir noch nicht. Aber wir können ja mal anfangen. Wir sagen dann, wenn wir Spoiler bringen. Wir können ja zuerst am Anfang einfach so ein bisschen ganz kurz, um was es geht. Und. So, wie du es ungefähr gefunden hast.
Ja, genau. Also, Loki fängt eigentlich damit an, das hat man in Avengers Endgame gesehen. Der Loki hat sich einen Infinity-Stein geschnappt und ist damit eigentlich geflüchtet. Also in der Schlacht von New York 2012. Und das hat die Time Variance Authority auf den Plan gerufen. Das ist so eine bürokratische Organisation, die dafür sorgt, dass quasi dass im Chaos von verschiedenen Zeitlinien dass da Ordnung herrscht und Loki hat offenbar etwas gemacht, das dagegen verstoßt und darum kommen die bürokratische Organisation scheint ein bisschen so außerhalb von Raum und Zeit zu existieren, weil sie all die verschiedenen Zeitlinien können, hin und her gumpen und sie kommen ihn dann holen. Damit fängt die Serie an. Und von dort aus geht es dann wirklich, eben wirklich, wirklich crazy weiter. Und so für mich das Fazit ist, ich habe Loki wirklich geil gefunden. Ich glaube, von diesen drei MCU-Serien ist das meine Lieblingsserie bis jetzt. Gut, gibt halt auch noch nicht viel. vor allem aber, weil sich für mich Loki am meisten von diesen drei angefühlt hat, wie sein eigenes Ding. Also bei WandaVision. WandaVision fängt auch ein bisschen ähnlich an mit seiner quasi Sitcom-inspirierten Geschichte und geht dann aber in die zweite Hälfte immer mehr und mehr über in ein MCU-Ding zu ziehen, eine Fortsetzung von Avengers sozusagen, eine Marvel-Geschichte. Und Loki hat das meiner Meinung nach am wenigsten. Es fühlt sich an wie ein eigenes Ding, eine eigene Serie, eine eigene Geschichte. Du musst nicht einmal unbedingt wissen, was vorher passiert ist im MCU. Es funktioniert irgendwie auch so klar. Es gibt immer wieder ein bisschen die Querverweise, aber viel, viel weniger als jetzt zum Beispiel in Falcon and the Winter Soldier. Und ja, für mich ist das wirklich ein Pluspunkt gewesen. Ich habe das cool gefunden. Ich habe auch cool gefunden, wie es ein bisschen der Genre-Mix ist. Quasi, es fängt ein bisschen an wie so eine Buddy-Cop-Komödie mit dem Loki und dem Agent Mobius, wo vom Owen Wilson gespielt wird. Die Chemie zwischen den zwei Schauspielern, Tom Hiddleston und Owen Wilson, ist grossartig. Es fängt ein bisschen so an und geht dann je länger, je mehr in eine Science-Fiction-Story über, wo irgendwie ein so ein Mix ist aus Doctor Who und Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und auch das, es hat für mich wieder funktioniert in dieser Serie. Und das sind alles, es gibt so viele Sachen, so viele Elemente, wo einfach funktioniert haben, meiner Meinung nach, wo einfach cool gewesen sind. Ich habe es auch als Fan cool gefunden, also jetzt auch als Marvel-Fan. Ich hatte 100 Fan-Theorien und anders als bei WandaVision habe ich sogar viel davon getüpft, was mir persönlich mega Freude hat. Bei WandaVision war es irgendwie so, alle Fans haben 100 Fan-Theorien und keine einzige davon ist wahr geworden am Schluss. Und bei Loki ist es eher ein bisschen anders, dass die meisten davon tatsächlich aufgegangen sind und das irgendwie ein bisschen so ein Erfolgserlebnis war. Ja, und auch sonst, Tom Hiddleston hat den Loki gut gespielt. Er hat 6 Episoden Zeit gehabt, 5,5 Stunden, um den Charakter ein bisschen weiterzubringen, ein bisschen weiterentwickeln. Anders als jetzt zum Beispiel Black Widow im Film, habe ich da viel Neues über den Charakter gelernt, viele neue Seiten von ihm gesehen und die Wandlungen, die er durchmacht, ich tue es jetzt nicht spoilern, aber ich sage mal, sie haben es auf die Loki-hafteste Art und Weise gemacht, was ich super finde, wenn wir das wollen, ein bisschen vorausnehmen, können wir das ja noch sagen, aber ich finde, das ist ja, einfach wirklich alles in allem, ich habe mega Freude an Loki.
Bin jetzt nicht 100% einverstanden.
Also komm, dann bin ich vielleicht in der Mitte.
Also es ist so, ich finde es, wohl bemerkt, nicht die beschissenste Fernsehserie, die ich je gesehen habe. Das dürfte ziemlich sicher Fortitude Staffel 3 sein. Hingegen, es ist in sich selber, ist die Serie überhaupt nicht konsistent. Du hast so die Momente, also ganz schlimm ist die Folge Lamentis, wieso hat die überhaupt existiert?
Sag mir irgendein Stichwort,
wo sie auf dem Mond sind, wo die Meteoriten kommen, sie genau auf den Zug.
Okay. Ja.
Wofür ist die Episode da gewesen? Die hat im grösseren Kontext hat die überhaupt nichts gebracht.
Aber die hat halt ihre Charakter zusammengebracht. Das habe ich schon noch. Genau, weil das kann man, finde ich, kann man schon sagen. Es gibt dann einfach die Timelines, da gibt es natürlich dann alles, jede Person mehrfach, oder? Und dann gibt es auch mehrere Lokis. Und um das geht es dort, oder?
Also das Einzige, was die Folge gebracht hat, ist, dass sie im Prinzip jegliche Bedrohung komplett kaputt gemacht hat von der ganzen Serie. Und zwar gibt es am Schluss den Moment, sie sind dort in dieser Stadt rein und dann fällt das Haus runter. Und der Loki macht einfach... Und dann geht das Haus in die andere Richtung. Jawohl. Sobald du einen Wolkenkratzer kannst mit deinem Kraft deiner Geiste bewegen, hast du keine realistische physische Bedrohung mehr. Da kann kommen, was will.
Da also kann gut, Timer... Wir sind da in einem Superhelden-Genre, ich glaube, wir haben schon verrücktere Sachen gesehen.
Aber das ist genau mein Problem. Wenn sie dir die Apokalypse von dem Planeten als glaubwürdige Bedrohung erzählen und du hast einen, der im Prinzip einen Wolkenkratzer so wegmachen kann. Hast du erst
den ganzen Mond aufhalten, sagen wir es mal so, oder? Ja. Das ist schon etwas anderes.
Ich find,
wenn ein Mond auf den Planeten stürzt, ist das nicht ein Wolkenkratzer aufhalten. Es geht schon.
Ich verstehe einfach so Punkte. Mir macht zum Teil so Sachen nicht die Illusion kaputt. Hat jetzt, ist es mir wirklich da nicht so gewesen? Ich glaube, ich bin so in der Mitte. Ich habe es auch gut gefunden, sehr unterhalten. Und ich bin auch wirklich nicht so ein... Ich bin nicht so ein Marvel-Fan, schaue dann gleich noch vieles. Aber ich glaube, mir fehlt dann wirklich wie auch so die Grundbegeisterung. Oder eben, wenn die Insights, die du, Luca, gewusst hast, die sind dann mir hinter der Schnuppe oder ich kenne sie nicht. Und ich habe es Also was ich sehr unterhaltsam gefunden habe, ist eben einerseits auch, es ist, für mich ist es keine Superhelden-Serie gewesen. Und das, weil ich finde Superhelden je mehr, je langweiliger. Und das ist mehr so ein bisschen, eben, der hat auch ab und zu ein bisschen, haben sich gezaubert und so, aber eigentlich ist es mehr so ein bisschen Zeitreisen. Ich habe die ganzen Settings mega spannend gefunden. Die ganze, die komische Zeitpolizei, das ist dort so ein bisschen das typische 80er-Jahre-Zukunft, alles so im orangigen Vibe. Im einen, wo es auf so einem Loki-Planet oder so sind, das ist die beste Folge ever gewesen. Das war so lustig. Dort war alles so ein grüner Stil und generell, visuell ist sie wirklich geil.
Also Set-Design, Kostümdesign, Hammer. Wirklich Hammer, ja. Grossartig.
Ich habe nur über alles eigentlich so ein bisschen neben ein paar Detailsachen. Ich habe am Anfang ein bisschen komisch gefunden, so das Typische, damit der in diese Serie kann nie passen, sein Wandel mega schnell so, okay, jetzt tanze ich sozusagen nach eurer Pfeife, ich mache jetzt hier mit. Und da habe ich einfach gefunden, ja, okay, also, so der, wie ich den Loki in den anderen Filmen gesehen habe, ist der, hat für mich jetzt nicht unbedingt so gepasst, aber es ist wie so, egal, es ist jetzt so und in der Serie ist es konsequent für mich.
Aber ich habe gefunden, der Luca hat das extrem gut erklärt. Er hat gesagt, wo der Loki sieht, dass die im Prinzip Infinity Stones als Briefbeschwerer benutzen, hat er einen Kulturschock gefunden. Ich habe wahrscheinlich ein Problem da drin. Also das finde ich aber, extrem gut gelöst. Also,
aber ich finde auch gleich, der ist ja schon, sagen wir, 40. Und, oder vielleicht ist der Held, ich weiß es nicht. Er hat sein Leben so gelebt und dann ist irgendwie, dann kommt jetzt eins Ding und dann bist du nicht von einem Moment hast du einen Sinneswandel. Ist ja gleich, das ist wirklich ein völliges Detail.
Gut, er hat nicht, in dem Moment, also sag mal, nicht der komplette Sinneswandel. Also er bleibt schon noch ein bisschen, also er merkt einfach, okay, da kann ich jetzt nicht, er kommt ja in der ersten Staffel Glorious Propose und überhaupt, und ich bin ein Gott und was wollt ihr von mir und so, und dann hat er halt wirklich den Moment, wo er merkt, shit, die haben Infinity Stones an Gogo und die einen benutzen die als Briefbeschwerer. Ich glaube, ich muss jetzt mal zwei Gang zurückschalten und meine Situation neu evaluieren.
Völlig, völlig. Aber weißt, sie müssen ja gerade, er muss ja die gute Person sein und du kannst dafür sein. Und ich finde das einfach, das ist wie so, ja, ich finde, vielleicht, ich weiß auch nicht, ob man es eleganter hätte machen können. Es ist wirklich, kommt, das ist ein Detail, wirklich. Was mich wirklich mehr an mich stört, und da ist auch das schuldig, die verdammt langweiligen Kämpfe. Ist dir das mal aufgefallen, dass in allen Filmen eigentlich von Superhelden zu Nicht-Superhelden haben alle so eine Pseudo-Kampfkunst und prügeln dann so ein bisschen miteinander und es ist so langweilig. Weißt, es ist, ich sage jetzt keine Ahnung, in einem Fast Furious, wo das Zeug rumfliegt, das ist irgendwie, dann sage ich es jetzt mal sehenswert, da siehst du, ob du es noch nicht schon siehst. Aber da, auch wenn es jetzt nicht so lange geht, es ist immer so, eben, da ein bisschen Peng-Peng, ein bisschen Füßchen, ein bisschen Blocken und so, und es ist so langweilig.
Ja gut, es ist natürlich auch, wenn du weißt, dass die Serie 6 Folgen lang ist und die zweite Folge kommt so, oh, ich töte dich jetzt mit meiner Fuß da. Du weißt genau, es wird wahrscheinlich in der nächsten Folge, irgendwie kommt da raus, also es ist so ein bisschen da. Ich meine, es ist auch genau das gleiche Fast and Furious, haben wir genau das gleiche Problem gehabt. Die Szene, wo der Dom Toretto eine Rakete sein läuft, die Leute draufschmeißen, und er selber ist natürlich auch noch drin. Natürlich kommt er da raus, weil du weißt genau, im nächsten Film taucht er wieder auf. Und bei Marvel ist es ja noch schlimmer, da darfst du im Moment gar niemand töten, weil sie könnten als Multimillionen-Milliarden-Franchise daraus ziehen. Was auch erklärt, warum die Schurken alle so verdammt schlecht sind. Weil alle guten Schurken sind mittlerweile Helden.
Ja,
auch bei Fast and Furious.
Schurke ist auch ein gutes Stichwort. Ohne dass das Spoiler. Ich habe insgesamt auch den ganzen Schluss gut gefunden, weil man weiss, es gibt eine zweite Staffel. Und ich muss aber sagen, ich habe gesagt, wieso das Schlussding ist, mir zu viel Exposition gewesen. Ich habe dann aber wirklich, dann, wo man dann geschnallt hat, wie es dann auch weitergeht, das habe ich eigentlich fast das Geilste gefunden. Ich finde, der Schluss ist einerseits ein bisschen antiklimatisch für mich. Vor allem, wenn man jetzt, wie ich, ohne Kenntnis kommt vom ganzen Universum, aber dann, wie es weitergeht, das hat uns ganz wieder sehr interessant gemacht.
Es ist wirklich, ich glaube, so der grosse Klimax ist wahrscheinlich wirklich die fünfte Folge gewesen. Ich habe es im Fall noch fast ein bisschen vermutet, weil die fünfte Folge ist wirklich so derart grossartig gewesen, dass ich gedacht habe, ich glaube, in der sechsten, das zu toppen, ist so schwierig. Ich glaube, sie werden es gar nicht erst versuchen. Ich glaube, es gibt eher ein so ein Antiklimax. Ich habe das irgendwie tatsächlich so erwartet. Und das ist dann auch so gekommen. Und ja, ich weiss, was du meinst mit der Exposition. Jetzt, ich habe es genauso erlebt. Ich bin wie so quasi mit den Fingernägeln im Maul so jedes Wort am Aufsaugen gewesen von der Exposition. So, oh, krass, ja, genau der. Und ja, es geht alles auf. Und auch einfach der Schauspieler, der dort am Schluss noch vorkommt, der hat das auch extrem geil gespielt, finde ich. Und ja, für jemanden, der jetzt nicht, eben, wie du sagst, jetzt nicht so eine Grundbegeisterung hat wie ich oder so das Ding, der denkt sich einfach, ja, da ist jetzt ein Typ und der redet und redet und redet und komm mal auf den Punkt, oder?
Aber hey, ich finde es, eben, ich sage es aus der Nicht-Fan-Perspektive, ich finde wirklich, es ist sehr unterhaltsam, sie spielen alle gut und eben rein visuell ist es sehr geil zum Schauen. Dann habe ich, da ist auch so ein grosser Hype gewesen, Fear Street 1994 auf Netflix. Es ist ein Dreiteiler. Also es erzählt eine Geschichte, aber der erste Teil ist eben, spielt im 94. Der zweite heisst dann Fear Street 1978. Ich sage jetzt irgendetwas in den 70er. Und der nächste, das kann man auf Netflix auch schauen, der spielt dann irgendwie 1666 oder so. Und vor allem interessant, dass ich den Discord singe so auf Twitter oder wo auch immer, wo die meisten oder viele haben den geil gefunden, hatten gute Ratings und dann irgendwie, ich glaube, Forbes oder so hat immer so dagegen geschossen mit so Artikel. Nein, ihr habt alle Unrecht, der Film ist schlecht und ich finde schon so, ah, warum schreibt er so einen Artikel? Wenn ihr alle gut findet, musst du doch nicht sagen, Moller ist schlecht. Anyhow. Ich habe es wirklich auch sehr geil gefunden. Ich mag ja auch so Slasher-Filme und das ist definitiv so ein Slasher-Film. Also ist auch eher brutal. In der ersten Geschichte geht es irgendwie um so eine Hex und die tut irgendwie, also das ist dort wie so ein das Märchen, das man dann erzählt, so wenn irgendwie jemand durchdreht, du bist von der bösen Hex besessen worden und die haben dort in dem Ort, wo die wohnen, ganz viele so Massenmörder-Vorfälle gehabt irgendwie. Das hat mich an das Comic erinnert, das ich nachher nachschaue, das ich jetzt vergessen habe. Und die ich glaube, die Stadt ist wie aufgeteilt in zwei Shady Side. Das heisst wirklich so, und glaube irgendwie, fuck, wie heisst die andere? Bright Side oder so. Das sind wirklich zwei total dumme Namen. Und Shady Side ist natürlich dort, wo all die Sachen passieren. Und sie sind so Highschool, glaub's, ich weiß es schon nicht mehr.
Wenn es zufällige Wochen in deinen einsamen Hütten im Wald?
Nein, es ist wirklich es spielt in der Stadt und es ist. Ich glaube, am Anfang haben sie halt irgendwie natürlich Streit, weil immer die beiden Seiten haben immer Streit miteinander. Und dann passiert ein Unfall im Wald und dann schlussendlich treffen sie, finden sie Knochen, glaub, von dieser Hexe und dann dreht das Rad. Und es ist. Die werden einfach Leute besessen und es wird umgemetzelt und es ist geil, weil es interessant ist, weil es sich auch wundernimmt, was ist der Hintergrund von dieser Geschichte. Das ist, es gibt mega viele so die Jason und Friday the 13th und so, oder mit Jason lässt sich fast besser vergleichen, wo dann wie so eine Komplexität fehlt. Das ist halt einfach, der ist der Böse, weil man seine Mutter umgebracht hat, darum rächt er sich einfach allen, zack, bumm. Und da ist, weil du es auch weißt, es ist ein Dreiteiler und könntest da natürlich viel mehr Geschichten reinbauen und die sind alle zusammenhängend.
Und jeder Teil spielt erst immer weiter zurück in die Vergangenheit.
Ja, genau. Und am Anfang habe ich eben gemeint, es geht fürschi. Hat eigentlich der nächste ist 2004 oder so. Und dann merkst du aber, es hat dann auch gerade einen Trailer am Schluss, oder? Wenn du fertig ist. Ich habe die ersten zwei jetzt geschaut. Der letzte kommt am 16. Juli. Und du merkst dann einfach, eben, es erzählt dann im ersten ist halt wie die aktuelle Geschichte. Und ich glaube, es knüpft dann im zweiten Teil am Schluss wieder ein bisschen an. Und wird, nehme ich an, auch im neuesten Teil, der dann kommt, wieder bei 1994 die Geschichte fertig erzählen, habe ich das Gefühl. Aber so ist es auch wie die Origin-Geschichte, erfährst. Ja. Und es ist wirklich, wenn also gute Slasher-Ding und der 1994 der orientiert sich so an Scream, so ein bisschen an denen. Der zweite ist ein bisschen mehr an Jason, mit so einem typischen Camp. Also weißt du, so ein Paddy-Camp, Paddy-Lager irgendwo im Wald, oder? Und dann wird umgebumst und getrögelt. Und dann kommen die Monster und es ist einfach wirklich so geile Settings, gruselig mit irgendwelchen Höhlen und und wenn halt Slasher gut findest, also siehst einfach, wenn er irgendwie zwei, drei Mal einen Axt in ins Gesicht haut, also das schneidet dann nicht weg. Also es ist wirklich, es ist wirklich nicht simpel, also es ist, genau. Ich bin recht gespannt, wo der Neueste hingeht, der hat mich so ein bisschen vom Vibe, also ich habe nur den Trailer gesehen, aber so ein bisschen Hereditary. Wie betont man das?
Hereditary.
Also, ein bisschen wie der. Und der spielt eben 1966, wo das Ganze offenbar angefangen hat. Und ich finde sie wirklich noch geil. Also so einen.
Ja, das klingt geil. Also macht
interessante Wendungen, viele sterben und du weißt dann echt nicht recht, was hingeht. Ja, geile Sache. Fear Street total dummer Name, finde ich. Aber,
ist das nicht der Name von irgendeinem Franchise oder so, irgendetwas, was es mal gegeben hat? Also ich mag mich erinnern, aus meiner Kindheit irgendetwas.
Ich kann nicht, das mir irgendwie auch bekannt vorkommen.
Also es basiert ja auf einem Bestseller-Roman. Trilogie von R.L. Stines.
Ja, genau. Fear Street is a teenage horror fiction series written by American author R.L. Stine, starting in 1989. Ich dachte, das war irgendetwas.
Mhm. Ich habe die Comics wollen. Ich habe in so einer Comic-Reihe mal gelesen, wo auch, die sind irgendwo an einem Ort, wo es einfach reihenweise Massenmörder gibt. Wirklich einer schlimmer als der andere. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob das echt das Gleiche ist. Aber das ist ein bisschen stumpfsinniger gewesen, muss ich sagen.
My Friend Damo ist so irgendetwas in die Richtung. So Nailbiter sind so die grossen, die in
den letzten
paar Jahren gewesen sind. Ja,
Nailbiter, genau. Ja, das ist mehr. Also gut. The Tomorrow War, haben wir gesagt, haben wir noch auf.
Nein.
Oder ist das ein anderer gewesen?
Ich habe noch In the Heights gesehen, habe ich in der Presse vorhin gesehen.
Okay.
Aber der kommt erst nächste Woche
ins Kino, darum
habe ich gefunden. Erzähle ich auch nächste Woche über den.
Ja.
Was ich aber gesehen habe, ist The Tomorrow War, wo seit einer Woche auf Amazon Prime läuft und Chris Pratt in der Hauptrolle hat. Und für mich ist das allein schon ein Grund gewesen, um den Film zu schauen. Weil ich bin recht massiv Chris Pratt-Fan. Und tatsächlich schon seit Parks and Recreation, also bevor Guardians of the Galaxy rausgekommen ist, habe ich den schon kennt aus Parks and Recreation. Bin drum.
Ach, das ist echt großartig.
Yeah.
Ja, absolut. The Tomorrow War hingegen, also das ist eigentlich meiner Meinung nach ein Kinofilm von Paramount und Skydance produziert, wo man dann halt Amazon Prime verkauft hat, Vertriebsrecht verkauft hat, um es dann zu streamen. Finde ich immer schade, wenn ein bisschen so etwas passiert. Also nicht immer, aber in dem Fall schon, weil für mich gehört der Film so stumpfsinnig und blöd, wie er ist, ist irgendwie das Einzige, was er hat, ist wirklich die optische Schauwert und die gehört halt die grosse Leinwand. Von dem her, du weißt wirklich ganz genau, was das für eine Art von Film ist, mit tausenden von Logiklücken und du schaust es gleich, willst einfach unterhalten werden und sagst, oh fuck it. Um was geht es? Die Menschheit befindet sich im Krieg mit Aliens. Der Krieg findet aber nicht in der Gegenwart statt, sondern 30 Jahre in der Zukunft. Darum heisst es ja auch The Tomorrow War. Das Problem ist aber, dass es ziemlich schlecht um die Menschheit steht. Innerhalb von wenigen Jahren, also sie sind eben im Krieg mit den Aliens und innerhalb von wenigen Jahren haben sie die gesamte Population der Menschheit auf 500'000 reduziert. Natürlich vornehmlich Amerikaner, wie immer. Das sind natürlich damals die Letzten, die übrig geblieben. Und jetzt reisen die Menschen aus der Zukunft eben in unsere Gegenwart zurück, um neue Soldaten zu rekrutieren. Damit sie im Krieg in der Zukunft kämpfen können. Und einer von diesen Soldaten ist eben der Chris Pratt.
Aber jetzt mal so auf grundsätzliche Niveau gefragt. Sag mal, du bist jetzt einfach in der Migro, oder?
Mhm.
Laufst du damit rum, kaufst dein Pfundbrot und deine Mayonnaise und deinen Schinken.
Mhm.
Und dann kommt jemand daher, der wirre Kleider hat, sehr wahrscheinlich noch ein bisschen verdreckt ist und sagt: Hey, ich komme aus der Zukunft und dort haben wir Krieg gegen Außerirdische. Bitte komm mal helfen und leg da so ein Armband an.
Mhm.
Würdest du sagen, oh ja, bitte?
Natürlich.
Wie toll. Das ist der Anmachspruch schlechthin,
absolut,
oder?
Absolut. Also,
und dann nachher, ich glaube, Chris Pratt hat in dem Film noch Kind, gell?
Er hat noch Kind. Genau, natürlich.
Und dann gehst du an und sagst, ja, natürlich lasse ich meine Kinder in der Vergangenheit zurück, um mit dir komplett wie ihre Person in Zukunft reisen und dann irgendwie wahrscheinlich mein Leben gefährden, ohne Chance auf Rückkehr.
Es ist im Fall tatsächlich, also das Beste an dem Film ist tatsächlich der Einstieg. Der Einstieg ist wirklich verdammt gut und mega vielversprechend, weil also bedient sich so eine einfache erzählerische Masche, nämlich der Mystery Box. Du weißt am Anfang wenig über die Zukunft und genau das macht es so spannend. Der Deal ist nämlich, es gibt natürlich eine mega geile Szene, wie sie da wie die Menschen aus der Zukunft kommen. Ich tue das jetzt nicht spoilern, aber es ist natürlich ein grosser Auftritt von denen. Also alle Leute sagen, okay, das ist kein Shit, die kommen wirklich aus der Zukunft und es passiert tatsächlich, was gerade passiert. Und der Deal ist eigentlich quasi, hey, du wirst für eine Woche rekrutiert, du gehst eine Woche in die Zukunft, kämpfst und kommst dann wieder zurück nach einer Woche, falls du überlebst. Nur das Problem ist,
die wenigsten
überleben.
Die Garantie.
Und die überleben, die sind so derart traumatisiert, dass sie kaum noch ein Wort rausbringen über das, was passiert ist. Das heisst, du weißt eigentlich nie
Beste
genau.
Deal mache ich. Beste Deal, sofort dabei.
Sofort.
Die Sache ist aber auch,
es wird halt auch erzwungen. Also sie haben so einen gewissen, ich wollte jetzt nicht zu fest ins Detail gehen, sie haben einen gewissen Kontakt zu der Zukunft. Sie wissen, also das passiert, in 30 Jahren ist die Menschheit fertig, wir müssen jetzt tatsächlich reagieren, sonst haben wir keine Chance mehr. Das sind eigentlich unsere Kinder, die aus der Zukunft unsere Hilfe brauchen. Und darum wird nachher auch je länger, je mehr quasi eine globale Wehrpflicht eingeführt. Also du als Bürger, wenn du einberufen wirst, hast du gar keine Wahl zum Nein sagen. Es ist nicht, dass der Chris Pratt sagt, scheiß auf meine Tochter, ich gehe kämpfen, sondern es kommt halt eines Tages die Einberufung, dass er jetzt dran ist und seine Wahl ist entweder gang ich oder ich werde halt von der Behörde verfolgt. Was halt auch nicht so geil ist, aber... Aber wie gesagt, logisch, nicht zu viel nachdenken. Es ist, wie es ist.
Ja, ich meine, es ist komplett, komplett unrealistisch.
Es ist eigentlich komplett ein Humbug, aber der Aufbau, wie das alles gemacht wird, der ist wirklich gut und es zieht dich in die Story, auch wenn du weißt, eben, nicht zu viel nachdenken, aber es zieht dich genug rein, um zu sagen, okay, I mean, gib mir den Rest und ja, dann kommt eben genau der Rest.
und ja, aber das ist komplett so, unrealistisch, Luca. Hä? Das ist ja komplett also, wir kümmern uns doch nicht um die Welt von unseren Kindern. Ich meine, schau dir mal den Klimawandel an. Wir haben vor 30 Jahren gesehen, dass alles vor die Hunde geht. Und alle gefunden so...
Ja gut, 30 Jahre ist aber noch genug näher, um zu sagen, vielleicht betrifft das auch noch mich. So ein bisschen. So, das,
ja.
Aber spielt er dann mehrheitlich
er spielt, in der Zukunft? Ich sag mal, nein. Zwei Drittel spielt er in der Gegenwart, ein Drittel spielt er in der Zukunft. Ah. Das gehört auch ein bisschen so zu dieser komischen Story, wo nicht so genau weiss, was sie will sein, weil sie ein Krieg, Science-Fiction-Krieg in der Zukunft, à la, keine Ahnung, Terminator oder Edge of Tomorrow sein, ist es etwas, was in der Gegenwart passiert, à la Independence Day, es ist am Schluss ein bisschen beides. Es ist FSK 16 Action, das heisst, sie ist hart, sie ist geil, aber quasi von mir aus müsste es eigentlich fast FSK 18 sein, um wirklich ein bisschen so den Gräuel von diesen Alien besser überzubringen. So bleibt das alles ein bisschen zahllos und ja, eben, Logik gibt es nicht. Die Action ist, wie du es erwarten kannst von so einem Film, sie ist grossartig inszeniert, geile CGI-Effekte, die Leute gumpen die Zeitlupe von Explosionen weg und so, aber es ist am Schluss einfach Ballerei und strunzdumm und die Auflösung von dem Ganzen ist noch beschissener. Also, ich kann...
Also Empfehlung auf ganzem Niveau.
Ich finde, ein guter Vergleich, den ich irgendwo in einem anderen Review gelesen habe, das finde ich ein guter Vergleich gewesen. Damals, weißt du, wenn du von Independence Day redest, dann redest du auch nicht von einem Film, wo Logik und was weiß ich hat und trotzdem ist der Film Kult. Weil du hast Sachen drin wie ein Will Smith, wo quasi einem Alien Pfust ins Gesicht haut und
sagt «Welcome to Earth».
Und das quasi die herrlich überzogene Selbstwahrnehmung von der USA ist, wie sie sich quasi als Retter, knallharte Retter von der Welt sehen. Das ist so ihre verherrlichernde Selbstwahrnehmung. Hingegen in diesem Film hast du einen Chris Pratt, wo quasi mit einem Maschinengewehr auf so ein Alien-Viech zulaufen und einfach ballert und dann bist du halt und das ist eigentlich die viel realistischere Aussenwahrnehmung von uns auf die USA, wenn die USA mal wieder irgendwo für Recht und Ordnung sorgen will, wo eigentlich nur Chaos und Feuer hinterlässt. Und das ist einfach wirklich so, das fasst das wunderbar zusammen, was The Tomorrow War ist. Also während dem Independence Day irgendwie so etwas Glorreiches ist und irgendwie so derart selbstverherrlichend, aber irgendwie auf eine lustige Art und Weise ist Tomorrow War eigentlich viel realistischer in diesem Bezug und einfach nur blöd und einfach nur dumm und einfach nur ja, okay.
Also lohnt sich nicht.
Ja, wie soll ich sagen? Es gibt bessere Filme. Man kann seine Zeit, seine zweieinhalb Stunden haben. Und wie ist schon Fast and Furious? Der Film dauert zweieinhalb Stunden viel zu lang.
Ich bin überzeugt, zwei von meinen Kollegen, Benni, wenn du zulässt, du weißt, welche Kollegen ich meine, die schauen den garantiert. Kollegen, die schauen den Film so trash aus und ich finde, das kostet ja auch Zeit.
Ich bin ein Liebhaber von ganz schlechten Filmen, also so Filmen wie The Room oder so irgendetwas.
Ja, aber das ist ja wiederum lustig. Eben. Genau, aber einfach, es gibt guten Trash und es gibt einfach
mehr. Ja, weißt du, wenn er gut ist, er ist aber teilweise wirklich einfach langweilig, weil es einfach nichts Neues ist. Es ist alles schon bekannt. Und ich gebe ihm aber den ersten Drittel vom Film, habe ich tatsächlich gut gefunden. Da habe ich gefunden, es ist auch schon überzogen und alles, aber dort bin ich noch voll dabei gewesen. Dort habe ich gedacht, das könnte ein geiler Film sein, vor allem mit dem Chris Pratt und so. Und er spielt eigentlich auch gut, seine Rolle, finde ich, ist okay gespielt von ihm. Bin ich noch voll dabei gewesen. Bis halt nachher, ja, nachher geht es leider wirklich bergab. Darum, ich finde, man kann seine Freizeit besser verschwenden.
Ja, das glaube ich. Es ist mir gerade ein Ding, dass ich den Trailer noch reinhauen könnte. Also komm, dann ich habe noch zum Abschluss noch ein Game. Das muss ich nämlich den Leuten auch kurz zeigen. Das ist Wow, wow, wow.
was?
Nein, das ich sag sie jetzt da, der Uhre. Wie heißt der? Der mit dem Pitch-Meeting,
ja, genau. genau. Es ist wirklich Boomerang X heisst das Game. Und das ist so ein First-Person, ich nenne es jetzt mal First-Person-Shooter, aber du bist irgendwie, du siehst ja nur mal deine Arme, du siehst aus wie eine Mumie, wenn du so die Arme nimmst. Und du hast irgend so einen drehenden Boomerang. Ich weiß nicht, es ist nicht wirklich ein Boomerang, es hat vier Zacken, oder? Und das kannst du halt aber rumschwarten, aber es kommt zurück wie ein Boomerang. Und,
hau mal den Trainer rein für die, die das Video schauen.
Ja, ich kann ihn reingehauen, genau. Und das Game ist eigentlich so ein, du kämpfst eigentlich in Arenen und es ist extrem hektisch, weißt du, wirklich so Unreal Tournament-mäßig, Quake 3-mäßig. Und in den Arenen kämpfst du einfach über mehrere Wellen, haust du irgendwelche Gegner runter. Und zwar immer die, es hat ganz viele Gegner, aber du musst eigentlich nur die, die immer so das Goldix-Symbol über dem Grind haben. Die von denen musst du einfach, die musst du alle töten und dann kommt die nächste Welle. Und jetzt, das Spezielle an dem Game ist, die Steuerung wird immer komplexer. Oder? Am Anfang ist normal rennen, mit Linksklick schiessst du den Boomerang, mit Rechtsklick kommt er gerade wieder zurück. Sonst musst du einfach warten, bis er zurückkommt. Das heisst, dann rennst du einfach rum, schiessst den Boomerang, der Leute am fertig. Dann der nächste Move ist, glaube ich, den Boomerang schiessen und gerade nochmal linksklick und teleportierst dich dort hin, wo du geschossen hast. Ja. Das kannst du auch in die Luft machen. Das heisst, du schwartest den eigentlich um und fliegst so durch die Luft. Das heisst wirklich, du schwartest den in die Luft, drehst dich dann um deine eigene Achse. Der nächste Trick ist Zeit verlangsamen. Das heisst, du drückst, machst wie einen Doppelklick, damit du fliegst. Dann drückst du nochmal die linke Maustaste, du musst gleichzeitig Shift drücken und dann tut sich Zeit verlangsamen. Und so kannst du halt hinter die Gegner springen, Zeit verlangsamen und dann auf ihr rotes Teil schiessen. Die einen Gegner haben halt so ein rotes Teil auf dem Rücken. Später gibt es irgendwelche Frösche, die irgendwie die Luft gumpen und dann irgendwie oben und unten so ein Teil haben. Das heisst, du musst dann wie timen. Und natürlich werden die Gegner immer mehr. Und du hast dann zwar ein Schild, kommst dann auch mehrere Schilde über, aber das ist wirklich, du bist in diesen Arenen mega am Rumdashen, durch die Luft fliegen, gleichzeitig das Zeug abwehren. Kommst dann also Spezialattacken über, wo, wenn du zwei Gegner am Stock abhaust, du kannst nachher auch deinen Boomerang aufladen, damit er weiterfliegt. So kannst du eine gute durch die Gegend durchschwarten, dann kannst du noch so einen Rundumschlag mit E auslösen. Und wenn du dort wiederum, glaub, drei Gegner auf einmal triffst, schaltest du den nächsten Special frei. Und ich glaube, dann hat es sich dann ungefähr mit den Kombos. Ist das schon
ich glaub, also, ich habe gerade meine Frage, gibt es.
Ich bin ja noch nicht, ich bin erst in einer Stunde, habe aber schon geschwitzt wie 10. Also wirklich, hey, das Sehnenscheidenentzündung nach 5 Minuten. Aber es ist so, wirklich, ich finde es irgendwie recht, also ich, unvergleichbar vom. Wie du das Game bist. Du bist wirklich, du fliegst und tanzt eigentlich durch die Arena durch und versuchst hinter Gegner zu kommen, gleichzeitig auszuweichen, Zeit anhalten und dann wieder irgendein Kombo machen, damit du Specials kannst machen. Weißt du, wirklich auf eine Art simpel. Es hat auch so ein bisschen einen Low-Poly-Look. Aber schick. Also es sieht wirklich noch gut aus. Vor allem in Bewegung.
Aber hat das Game irgendeine Story oder Itemization? Also weißt du, irgendein.
Hey, manchmal hast du irgendwie, also bis jetzt habe ich nie neue Items bekommen, ich habe nur mehr Schild bekommen. Okay. Und, aber genau irgendeinmal bin ich mal auf einen getroffen, mit dem ich kurz sicher schwätzen konnte, aber sonst bist du eigentlich, ich glaube, es ist schon irgendeine Story, aber bis jetzt bist du wirklich einfach in so komischen Fantasiewelten, wo du irgendwelche schwarzen Monster mit roten Punkten. Am einen Ort hat es auch einen, wo mir ja Horizon Zero Dawn, die ganz grossen Viecher mit dem Tellerköpf, genau. Weißt du, wo du nicht mehr so draufklettern musst. Setting hat es auch und die musst du dann. Die haben dann auf der Seite, also sie sehen ein bisschen aus wie jemand, der Star Wars kennt, so ein AT-AT, AT-AT, aber einfach als Tier, so ein ähnlich wie die. Und die hatten so vier rote Teils plus eins auf dem Kopf, haben aber um den Kopf wie so eine riesengroße Wolke, die man ausweichen muss. Ey, einfach, es ist wild. Es gibt es für PC und Switch. Boomerang oder Boomerang X. Also ich finde es. Ich finde es geil, aber also, es ist anstrengend. Hey, wirklich.
Wie viele Stunden wirst du es noch spielen?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, ich kann es nicht durchspielen. Es ist mir zu anstrengend. Ich spiele immer meistens 1-2 Levels. Und ich bin aber wirklich nicht weit. Ich kann da mal schauen. Ich glaube, ich habe es genau 66 Minuten gespielt. Und ich habe 12 von 55 Achievements. Ich glaube, es ist nicht so lang. Ich nehme an, das ist so ein 5-Stünder. Rote ich jetzt ins Blaue raus, aber ich glaube nicht, dass das ein sehr langes Game ist. Das ist noch mein Ding. Ich kann noch über Dinge reden, aber das mache ich dann nächstes Mal über den Press Reset. das Buch über die Game-Branche. Ich schaue mal, was da Zeit steht. Ja, ich glaube, das ist recht kurz. 1,5 Stunden hat sehe ich da als Walkthrough. Also, ich habe vielleicht 3 Stunden. Wenn man gut ist, schafft man es vielleicht die 1,5.
Wow, okay. Und dann hast du das Game schon durchgespielt.
Ja. Ja, ich glaube, es ist aber auch irgendwie günstig. Also 15 Stutz oder so. Also weißt du, ist nicht das Premium-Game. Also, dann sind wir doch am Ende angelangt von, ist doch wieder ein heiterer Podcast geworden. Wenn ihr Inputs habt, Fragen und so, wenn ihr lange gute Fragen bekommen, keine gute, generell Fragen. auf Discord wird so recht viel diskutiert. Das stimmt. Auf Discord wird es immer fleissig diskutiert und dort diskutieren wir auch mit. Den Link dazu findet ihr eben im YouTube oder wo ihr den Podcast hört. Ihr könnt das auch als Mail machen, redaktion@digitec.ch mit wirklich allerhand von Fragen und Inputs oder Gäste, die ihr mal gerne hättet, zum Einladen. Kommen wir übrigens auch immer interessante Inputs über. Und was haben wir sonst noch auf der Liste? Aktuell auf der Seite haben wir gerade die Abstimmung zum Digitec Playground 5. Wenn ihr nicht wollt, dass Counter-Strike wiedergewählt wird, dann müsst ihr jetzt abstimmen, weil ich glaube, nur noch Age of Empires hat eine Chance. Sonst wird es wieder CS. Ich glaube, es wird wieder CS. Nachher gehe ich ins Bike-Wochenende. Was kommt von euch noch?
Die Woche ist bei mir glaube ich, recht Sense. Wobei doch, ich versuche noch einen LG. Ich habe jetzt heute den Samsung-Test rausgebracht vom Mini-LED-Fernsehen und ich habe noch den LG OLED A1-Fernsehen, also quasi Budget-Version von der 2021er OLEDs von LG. Und ich versuche den Test auch noch diese Woche irgendwie rauszudrücken, aber ich fürchte, es wird wahrscheinlich eher nächste Woche.
Könntest du einfach über Netflix noch kurz etwas schreiben? Netflix. Haben wir ihm das schon gesagt, Dominik? Also, dass wir das machen?
Ja, schreib mir noch schnell was
in Netflix von Gaming. Ich weiß von nichts. Ich will da informieren, live im Podcast.
Ja, übrigens, Luca, was wir da noch haben wollen sagen, mach gefälligst etwas zu Netflix.
Über die Sitzung haben wir das.
Ja, wir haben im Kollektiv besprochen und den Ausschluss von dir, wenn wir ihn gefunden haben, du hast keinen Input dazu.
Something Netflix.
Genau, schreib aber
das langt, das langt. Okay. Dominik, was kommt von dir noch
etwas? Ja, ich mache etwas zu der League-Geschichte, da bin ich dran. Also das recht prekäre Verhältnis von Liga und Hersteller. Und dann bin ich noch dran, meine Gedanken zu fassen, The Furious 9 in epischer Bandbreite auf Papier zu bringen, wo ich mit leichten Spoiler werde, also die den Plot verraten, nicht da, wo am Auto ist, obwohl von dem hat es auch genug. Werde erklären.
Was, es kommen Autos?
Ja, zwei, drei Fall, wirklich.
Und zwei sind alles.
Und ja, alles. Und übrigens, sie übertreten auch manchmal das gesetzlich vorgeschriebene Tempolimit.
Nein.
What? Ja, ich weiß.
Nein. Aber Radar?
Ja,
dann ist er aber ab 18. Ja. Dann ist er aber schon ab 18.
Ja, sie müssen 18 sein, um Auto fahren zu können. Also,
ich muss mal schneiden, diese Szene. Das kann man nicht.
Ja, nein, das ist wirklich, es verdirbt diese Jugend.
Wenn
das Wetter sich zulässt, gehe ich nachher fahren.
Ich habe im Fall für Age of Empires 2 gestimmt. Jetzt ist 6%, jetzt ist 1% vor CSGO. Es ist noch absolut nice. Im Rennen. Das Rennen ist noch offen.
Ja, es ist noch offen. Also gut. Dann gehen abstimmen, haben noch Zeit ein paar Wochen. Und dann, sonst danke fürs Zuschauen, Zuhören und bis nächste Woche.
Tschüss.